wo kommen wir denn hin, so als Deutschland oder so, ja, ganz große Frage, Flüchtlingsfrage, ja, wo kommen wir hin, wenn wir die alle aufnehmen oder wo kommen die hin, wenn wir sie aufnehmen, beziehungsweise wo kommen sie hin, wenn wir sie nicht aufnehmen? Also, ja, diese Frage kennt ihr wahrscheinlich, ich stelle sie mir immer wieder, wo komme ich denn da hin? Und ich meine damit, ich schaue mir irgendeine Situation an und dann denke ich mir, wenn ich das jetzt so mache, ich weiß nicht, ob ich so mit dem Resultat zufrieden sein werde. Ja? Oder wenn das jetzt so läuft, wenn das jetzt so kommt, da will ich eigentlich gar nicht hin. Ja? Das ist so, es gibt einfach Dinge, da schaust du in die Zukunft und denkst dir, nee, das will ich einfach so nicht erleben. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, letzte Woche hat Wolfgang angekündigt, dass wir eine neue Predigtserie beginnen und wir wollen uns mit den Menschen, Glaubenshelden aus dem Alten Testament befassen, im ersten Teil der Bibel. Und Wolfgang hat mich gefragt, welche Person ich denn so bevorzugen würde, wen ich so richtig cool finde. Und ich habe gesagt, mir ist sofort eingefallen, hey Josef, ich will unbedingt mal über Josef predigen. Ich habe noch nie über Josef gepredigt. Also ihr kennt wahrscheinlich Maria und Josef, ja, aber das ist nicht zu verwechseln mit dem Josef, der ein paar tausend Jahre vorher lebte. Und dieser Josef, er war wie ich ein Kind mit vielen Geschwistern, okay? Und ich weiß es, wenn man viele Geschwister hat, dann gibt es dazwischen schon immer mal so wieder auch, ja, die Situation, dass nicht alle gleich behandelt werden. Ja, ich meine, nicht jeder ist gleich und so. Und da gibt es irgendwie das Recht des Ältesten vielleicht oder auch das Recht des Jüngsten oder irgendwie sonst irgendwas, wo man das Gefühl hat, ich werde benachteiligt. Und dieser Josef, er wurde nicht benachteiligt, ganz im Gegenteil. Sein Papa fand ihn so richtig cool und er hat gesagt, hey, du kriegst alles von mir, ja, alles, was du willst, so mehr oder weniger. Josef war der kleine Verwöhnte in einer großen Familie und das hat seinen Brüdern natürlich nicht so gefallen. Ja. Er bekommt irgendwie alles hingeschmissen und während sie schuften müssen auf dem Feld, ist er beim Papa zu Hause. Gut, der ist ja noch ein bisschen jünger und so. Trotzdem, in seinem Alter, was wir da nicht alles schon machen mussten. Also ich erinnere mich da an meine Kindheit, wenn es um diese Fragen geht. So, ja. Aber diese Brüder haben sich richtig so über den aufgeregt. Vor allem, weil irgendwie, ja, dieser Mensch, dem werden gefühlt alle Probleme aus dem Weg geräumt. Und er macht sich die Finger nicht schmutzig, während seine Brüder irgendwie schuften und für ihn Essen machen und so weiter. Und dann kommt auch noch diese Sache, dass dieser Junge zwei Träume hat und sie einfach seinen Brüdern erzählt und ihnen irgendwie so klar macht, hey, ich habe da was geträumt, da waren so... Ja, das war so auf dem Feld und so und jeder hatte so seine Gabe, so was zusammengesammelt und ich auch und ich stand dann da in der Mitte und die anderen haben sich alle verbeugt und das seid eben ihr. Und auf das alles drauf, ja, auf das, dass er sowieso schon der besser Behandelte ist, erzählt er ihnen jetzt hier etwas, wo er klar macht, hey, eigentlich, wisst ihr, Freunde, ihr werdet mir gehorchen. Ja, ihr werdet tun, was ich euch sage. Ey, und ich meine, ich kann es mir gut vorstellen, ja, dem jüngeren Bruder fällt es wahrscheinlich schwer, sich also zu gehorchen, ja, das grundsätzlich mal. Aber, hey, das war eine Situation, wo diese Jungs sich gedacht haben, hey, komm, halt einfach deine, ja, sei ruhig. Und nach diesem ersten Traum, ja, macht er beim zweiten Mal genau dasselbe. Da erzählt er ihnen das und das ist ganz ähnlich und so. Und diese Jungs werden immer wütender auf ihn, bekommen irgendwie so einen Hass. Und während Josef dann mal zu Hause ist und beim Papa ist, da sind die anderen Jungs arbeiten. Und dann sagt der Papa, hey, komm, bring denen was und so, bring denen ein Lunchpaket. Und er muss ein ganzes Stück wandern und dann erfährt er, also der Josef erfährt dann, hey, die sind schon wieder weitergezogen auf ein nächstes Feld. Und er geht eben da hin und er sucht sie. Und auf einmal sehen diese Jungs ihn, diesen Hügel herunterkommen und denken sich, jetzt, ja, Papa ist nicht da, niemand kann ihm helfen. Und sie mit all ihrem Hass, ohne deutsche Gesetzgebung, denken sie sich, hey, komm, was schadet es uns, wenn wir den umbringen? Ja? Er war sowieso nur der Halbbruder, ja, also vielleicht hat das die nochmal ein bisschen, war die Hürde irgendwie dann noch kleiner. Also sie haben sich gedacht, komm, den können wir jetzt umbringen, diesen Josef. Und Josef läuft nichts an, diesen Hügel runter. Und dann fällt den Männern irgendwann auf, hey, wir können ihn auch in eine Zisterne schmeißen. Das ist vielleicht einfacher. Da klebt nicht direkt das Blut an unseren Fingern. Und tatsächlich, sie machen das, sie werfen ihn in diesen Brunnen rein. Einer der Brüder will ihn dann, denkt sich noch, hey, come on, ich will ihn rausholen und so. Aber ja, dann ist die Situation da, der Junge ist da unten wahrscheinlich irgendwie total verwundet, irgendwie noch, ja, hat damit nicht gerechnet, mit diesem Sturz in dieses Loch rein, und eher noch so richtig bei Bewusstsein ist, merkt er, wie man ihn schon irgendwie rausgezogen hat und wie man ihn auf zu so einer Karawane gesetzt hat, und er fährt irgendwo hin. Ja. Die Brüder haben ihn irgendwie verkauft gehabt, eben so als Sklaven. Sie haben sich gedacht, lieber verdienen wir noch ein bisschen was, als dass er einfach stirbt. Und dieser Junge überlegt sich wahrscheinlich so, hey, wo komme ich denn eigentlich hin? Ja, er kennt diese Typen nicht, die neben ihm sind, vor ihm, hinter sich, er ist angekettet. Und er fragt sich, was ist da los? Ja, wo komme ich hin? Und alle seine Pläne, die er sich vielleicht auch so gemacht hat, seine Gedanken an den morgigen Tag, alles ist auf einmal egal, weil er da sitzt und mit dieser neuen Situation zurechtkommen muss. Ja. Und ich denke, wir kennen das irgendwo selber im Leben, dass wir mit irgendwas gerechnet haben und dann kommen die Dinge ganz anders. Ja, oder wir schauen in die Zukunft und wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Ja, so geht es mir auch in verschiedenen Punkten auch und verschiedenen Fragen. Ich mache bald ein Praktikum und ich schaue mich um und dann hofft man ja, dass eine Tür aufgeht, dann gehen drei Türen auf und dann denkt man, hey, wo geht's hin, wo soll ich hin? Und ich denke, in unserer Zeit ist es besonders schwierig. Ich habe letzte Woche mit meiner Mom darüber auch geredet, kurz. Wir wissen immer so, wie wir es machen wollen. Und wir wissen, wie die Zukunft ablaufen soll. Und das ist irgendwie in uns drin. Und wenn das nicht läuft, dann ja, sind wir total frustriert, klagen vielleicht auch Gott an, weil wir sagen, hey, das war doch so ein guter Plan. Ja? Wieso ist das alles nicht so gelaufen? Und du kannst mal die nächste Folie zeigen. Das ist sind zwei Verse, die im Neuen Testament stehen. Wo dieses Thema mal so behandelt wird. Ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen, wollen dort ein Jahr bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Und ihr wisst doch nicht, was der morgige Tag bringen wird, wie es dann um euer Leben steht. Nächste Folie. Ihr seid doch nur ein Hauch, der für kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn es des Herrn oder der Wille des Herrn ist, werden wir am Leben bleiben und dies und jenes tun. Ja, ich denke, Jakobus bringt es ganz gut auf den Punkt, dass wir immer wieder uns bewusst machen müssen, hey, ich habe mein Leben so erstmal gar nicht in der Hand. Ja. Ich kann mir zwar Pläne machen und es ist cool, wenn Gott sein Okay dazu gibt, ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht manchmal, wenn unsere Pläne enden, ja, wenn unsere Pläne aufhören. Ich weiß nicht, wie Josef sich das vorgestellt hat. Wahrscheinlich hat er sich schon irgendwie gedacht, hey, so die Träume, die ich hatte, das wird ja irgendwie Realität werden. Und er hat sich das schon so ausgemalt vielleicht auch. Und auf einmal sitzt er da und ist Gefangener und es wird als Sklave verkauft. Und das ist vielleicht so die erste Sache, die ich uns heute mitgeben möchte. Wo deine Pläne enden, fängt Gottes Geschichte vielleicht erst an. Ja? Also das ist nämlich tatsächlich in dieser Situation so. Josef, er kommt in dieses Land Ägypten und eigentlich geht es da erst richtig los. Ja? Da, wo alles und nicht nach Plan läuft. Und ich habe so 5 Werte, oder Charaktereigenschaften, die mich an Josef begeistern. Und das erste ist, er ist treu. Ja, Josef, er bleibt an Gott dran. Ja, er ist allein, alle Menschen, die ihm vertraut haben, alle, die er liebt, das ist irgendwie alles weg. Ja, es ist tatsächlich so eine hoffnungslose Situation. Hey, keine Freunde, kein bekanntes Umfeld um sich rum, lauter Leute, mit denen er erstmal irgendwie zurechtkommen muss und die auf ihn herabsehen. Und er hat keine Möglichkeit umzukehren, ja, weil er ein Gefangener ist. Und das Starke, finde ich, ist, dass er bei dem allen nicht sagt, Gott, wieso, Gott, du bist schuld und so, sondern wir merken, dass er an diesem Gott dranbleibt und vor allem auch, ja, dass Gott sich tatsächlich zu ihm stellt, auch wenn es, ich weiß nicht, ob er das gespürt hat, ob er das so gemerkt hat, aber definitiv haben das die Leute um ihn rum gemerkt. Und ich möchte uns vorlesen, 1. Mose 39, 1 bis 9. Genau. Kannst du zeigen? Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, also ein Hofbeamter, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr in seine Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er, also der Potiphar, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, das er aß. Ja, genau. Und zunächst mal kann man dazu sagen, also wie gesagt, ob Josef das gemerkt hat, dass Gott mit ihm ist, die Leute um ihn herum haben das so richtig gemerkt. Und jetzt darfst du den nächsten Vers zeigen. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef richtete und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht und er hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich und es gibt nichts, dass er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nur so eine große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Oder anders gesagt, wo komme ich denn dahin, wenn ich das tue? Ja. Und ich finde diese Situation so irgendwie echt spannend. Ja, Josef, er ist da in diesem Haus und zunächst mal wird er voll befördert und so. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass sich der Potiphar irgend so eine unattraktive Frau gesucht hat, sondern dass sie schon vielleicht was drauf hatte, so in dem Sinne. Aber was mich total an Josef begeistert, auch hier wieder so die zweite Eigenschaft ist, und das merken wir so deutlich, er sagt im Grunde, ich habe es gar nicht nötig, mit dir zu schlafen. Hey, ich habe alles, ja. So, er ist genügsam und tatsächlich, Zitat, es gibt nichts, was er, der Potiphar, mir vorenthalten hätte. Ja. Und das Coole ist, er hat was und er weiß, was er hat. Und ich denke mir so, hey, aber Josef, es gibt doch die andere Seite. Du hast keine Frau, du kannst dich nicht vergnügen. Zunächst mal, Gott hat sich jetzt auch nicht so richtig auf deine Seite gestellt, zumindest wirkt das Ganze ja so irgendwie, müsste es doch aus deiner Sicht. Und es gibt doch sicher Dinge, die der Potiphar dir vorenthält, ja. Also alles darfst du bestimmt nicht, ja. Aber Josef wusste zu buchstabieren, ich bin froh an dem, was ich habe. Ja, ich brauche nicht mehr. Und ich denke mir so, hey, eigentlich müssten wir Deutschen tatsächlich die glücklichsten Menschen sein, weil wir mehr haben als 90% der weltweiten Menschheit. So, ja. Und trotzdem, ich wollte euch eigentlich so einen Cartoon mitbringen, ich habe das ewig gesucht, im Internet habe das nicht gefunden. Da wird so dargestellt, dass da ein Christ ist, der so mit so einem alten, schäbigen Auto rumfährt und dann sieht er einen anderen mit einem neueren Opel und so und denkt sich, Gott, warum habe ich nicht so ein Auto? Ja. Und der Typ im Opel, der fährt weiter und im nächsten Moment sieht er einen, der ja so ein VW oder irgendein ja schon besseres Auto, so das Durchschnittsauto hat vielleicht eines Normaldeutschen und er denkt sich, hey, come on, Gott, warum habe ich nicht dieses Auto? Ja, ey, ich brauche das doch und so. Und überhaupt, ja, mein Auto macht es nicht mehr lang. Und der Typ in dem VW, der sieht einen anderen wiederum, der mit einem teureren Schlitten fährt und denkt sich so, hey, Gott, ich diene dir schon so lange, ja. Warum habe ich nicht dieses Auto? Und keiner von denen ist glücklich, obwohl alle eigentlich was haben, ja. Und ich denke mir so, wenn wir diese Sache neu lernen, ja, so Genügsamkeit, das wird uns total weiterbringen, weil das fördert auch Großzügigkeit. Ich höre gerade so ein Buch und das fand ich so richtig spannend und inspirierend, weil da kommt so ein Bischof vor. Dieser Bischof zieht in eine Stadt und in dieser Stadt bekommt er natürlich so ein großes Haus als Bischof, klar, ja. Und seine erste Amtshandlung ist, er geht ins Krankenhaus, so ein kleines Häuschen, und fragt nach, wie das da so läuft und wie es funktioniert und was sie für Schwierigkeiten haben. Und sagt dann, hey, ich sehe es, ja, genau, ich dachte mir, euer Haus ist klein, wir können doch tauschen, ja. Ich brauch gar nicht so ein großes Haus, ja. Und das hat mich so begeistert, weil ich mir gedacht habe, hey, ja, es reicht doch eigentlich oft so viel weniger, ja. Und ich selber muss sagen, hey, dadurch, dass man jetzt ein Smartphone hat und so toll das Teil auch ist, man hat ständig die neuesten Dinge sieht man auf Amazon und sonst irgendwo zu kaufen. Und wir sehen ständig die Dinge, die wir nicht haben, ja. Und ich selber habe mir so überlegt, hey, habe ich wirklich von dem, was ich jetzt alles im letzten Jahr gekauft habe, alles wirklich so genutzt, wie ich das nutzen wollte? Oder gibt es da Dinge, die liegen immer noch in meinem Regal und die, die müsste ich erstmal vielleicht nutzen? Und dann kann es vielleicht auch gut sein, wenn man Genügsamkeit lernen will, zum Beispiel zu sagen, ich lösche die Amazon-App. Okay, die Predigt darf Amazon nicht hören. Ich komme eigentlich mit dem aus, was ich habe. Ja. Also Josef gibt sich auf jeden Fall total zufrieden mit dem, was er hat. Deshalb ist es für ihn irgendwie auch nicht so eine große Versuchung. Und trotzdem, der Text geht weiter. Diese Frau gibt nicht auf. Wir lesen. Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, leg dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Ich weiß auch nicht, was diese Frau hatte. Ja, auf jeden Fall war die Situation so, niemand im Haus, alle weg. Ich habe nachgelesen, es kann gut sein, dass das so Nilfest war. Also man hat sich über das Glück des großen Flusses erfreut und alle Leute waren da. Diese Frau hat sich wahrscheinlich gesagt, hey, ich bin krank, ich bleibe heute zu Hause. Und Josef war da, weil er das Haus bewachen musste und kein Interesse an dem Fest hat. Und dann sind die beiden allein. Und also Josef, ich denke mir so, jetzt ist niemand da. Also du kannst im Grunde vielleicht ja wirklich machen, was du willst, aber Josef, und hier kommt Charakter zum Vorschein, ja. Wahrer Charakter zeigt sich, habe ich gehört, wenn kein Mensch zusieht. Ja. Und das ist die Situation, in der hier so deutlich wird, dass dieser Josef es richtig ernst meint. Und dass er vorsichtig ist, weil er weiß, hey, Gott sieht doch zu. Vorsicht, das ist so die nächste Vokabel. Ja. Vielleicht so eine Eigenschaft, wo du dir denkst, hey, keine Ahnung. Ja. Vorsicht, da steckt für mich Vor- und Sicht drin. Und ich habe mir so gedacht, ja, die Frage ist, was steht eigentlich vor mir? Was sehe ich vor mir? Und wie reagiere ich darauf? Und Vorsicht ist die Reaktion, hey, Moment mal, ich mache mir darüber Gedanken. Will ich in diese Richtung wirklich gehen? Und er sieht vor sich Sünde und er sagt, nein, hier ist eine Grenze und diese will ich nicht übertreten. Und es scheint so, ja, ich habe das Gefühl manchmal, es wirkt irgendwie schwach, wenn man wegläuft oder wenn man flieht, wenn man sich zurückzieht. Ja. Also ich habe in Kirchengeschichte, so haben wir die Epochen alle durchgemacht und gemerkt, dass die Entwicklung eigentlich dahin ist, dass wir Christen nicht mehr so weit weg und nicht mehr so distanziert von der Welt, von den Menschen sind. Gott sei Dank. Ja. Aber gleichzeitig, dadurch, dass wir nicht mehr distanziert sind von Menschen, sind wir irgendwo auch näher am Leben dran und vielleicht auch näher an so mancher Sünde dran. Viele Fernsehserien, die ein Christ heute schaut, würde man vor 30 Jahren, das wäre ein Unding. Ja. Und da ist einfach so eine Tendenz, die dazu geführt hat, dass wir den Sünder vielleicht mehr verstehen, dass wir auch das Sündigen vielleicht mehr verstehen, dass wir nicht so sehr die Leute verurteilen. Und das ist ja zunächst mal gut. Aber was ich vermisse, ist manchmal so ein bisschen ein Verständnis fürs Weglaufen. Ja. Ich fand es so stark, dass, also vorgestern habe ich mit meinen Klassenkameraden einen Film geschaut und da kam eben so eine Sexszene, eigentlich nicht so, man hat nicht so viel gesehen, so in dem Sinne. Aber was der Typ gemacht hat, ist, er hat diese Szene erst hingegangen und hat es vorgespult und hat gesagt, und Mädels waren dabei, die haben das nicht verstanden, haben gesagt, hey, warum machst du das so? Und er so, ich muss mir das nicht reinziehen, hat er gesagt. Und ich fand das einfach stark, weil es ist keine Stärke, sich Sünde zu nähern. Das ist eigentlich nicht, das wirkt irgendwie so stark, ja, wenn man die Grenzen kennt und sie ausnutzen kann und weiß, was alles noch drin ist und was nicht. Aber Stärke ist es eigentlich nicht. Ja. Und wie Josef hier reagiert, finde ich absolut stark. Auch wenn wir, und derjenige, der die Bibel kennt, weiß wahrscheinlich schon, wie es weitergeht. Ja, das bringt ihm nicht so viel Schönes ein. Als sie nun sah, also die Frau, dass er das Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen, seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt, damit er mich vergewaltigt. Er kam zu mir hinein, um bei mir zu liegen. Ich aber habe aus Leibeskräften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr, also der Potiphar, nach Hause kam. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach, der hebräische Knecht, den du uns gesandt hast, ist zu mir hineingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, so und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab allen Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was er dort zu tun, es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, was Josef in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ ihm alles gelingen, was er tat. Okay, das ist nochmal die gleiche, sorry. Ich muss noch eins weitermachen. Und der Oberste der Leibwache übertrug Josef die Sorge für sie, und er diente ihnen und sie waren längere Zeit im Gefängnis. Oh, da fehlt was. Genau. Und der Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass der Mundschenk des Königs von Ägypten und der oberste Bäcker sich gegen den König von Ägypten versündigten. Da wurde der Pharao zornig über seine beiden Hofbeamten, den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker, und er ließ sie in Haft setzen im Haus des Obersten der Leibwache in den Kerker, in dem Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwache übertrug Josef die Sorge für sie. Nee, genau. Okay, jetzt bin ich total durcheinander. Ja, genau. Und er diente ihnen und sie waren eine längere Zeit im Gefängnis und sie hatten beide einen Traum in derselben Nacht, jeder einen Traum von besonderer Bedeutung, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die in dem Kerker gefangen waren. Als nun Josef am Morgen zu ihnen kam, sah er sie an und sie waren sehr bedrückt. Da fragte er die Höflinge des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren, und sprach: Warum macht ihr so ein finsteres Gesicht? Sie antworteten: Wir haben einen Traum gehabt und keiner ist da, der ihn deuten kann. Josef sprach zu ihnen: Kommen die Deutungen nicht von Gott? Erzählt es mir doch. Ja, genau, also tatsächlich das Resultat seiner richtigen Reaktion ist, dass dieser Typ ins Gefängnis geschmissen wird. Und ich habe mir so gedacht, oder ich habe mich so gefragt, ich meine, der Text lässt es ja irgendwie offen, wie kommt es, dass dieser Gefängnisaufseher den Josef erkennt und sich denkt, hey, dem kann ich alles anvertrauen? Und ich glaube nicht, dass Josef daran so ganz unbeteiligt war. Das ist einfach so, der hat ihn einfach gesehen und dachte, cool, der ist ganz toll und so. Sondern, dass Josef irgendwie bereit war, dass er wahrscheinlich dienstbereit in irgendeiner Art und Weise sich irgendwie positiv gezeigt hat in diesem Gefängnis. Und das finde ich so cool. Also ich meine, ich war ja noch nie Häftling, aber ich glaube, die normale Reaktion, wenn man wegen sowas ins Gefängnis kommt, ist doch die, dass ich sage, ich pfeife auf die Gesellschaft. Ja? Ich sitze jetzt meine Zeit hier ab, aber ja, weiß nicht, danach komme ich vielleicht raus und zeig's den Leuten oder so, ja. Aber, und das ist so das, was ich hier zumindest mal erahnen möchte. Josef ist zu jeder Aufgabe irgendwie bereit. Ja, er ist nicht verbittert, er sagt nicht, Gott hat mich ungerecht behandelt, obwohl man das ja denken kann. Und ich habe so überlegt, hey, wie ist es mit uns, wie ist es mit mir, wenn ich in einer Situation drin bin, die mir nicht gefällt, wie reagiere ich da? Und das, was ich von Josef lernen möchte, ist eben dieses, er ist geduldig bereit. Also nicht geduldig im Sinne von, ich sitze jetzt einfach da und Gott interessiert mich nicht mehr und ich ich warte jetzt einfach nur, bis irgendwas Besseres kommt, sondern irgendwie weiß er, hey, Gott hat ihn durch dieses Tal, in dieses Tal hineingeführt. Es ist Gottes Verantwortung, dann eben irgendwie auch ihn wieder rauszuführen. Und jetzt bin ich einfach nur offen für das, was Gott mit mir hier möchte. Und diese Offenheit, die finde ich so stark. Ja, es ist diese Reaktion von Josef, dass er sagt, hey, ich sitze nicht einfach nur da und ich resigniere nicht, ich bin nicht, ja, ich klage jetzt nicht alle an, sondern ich weiß, dass Gott irgendwie trotzdem was mit mir vorhat. Ja, im Neuen Testament gibt es diese Stelle, dass alle Dinge oder dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und du denkst dir vielleicht, hey Martin, das was soll denn das? Ja, so. Und tatsächlich, ich finde diesen Vers auch so schwer. Alles, Gott, alles, was mir passiert, dient mir zum Besten. Ja, und das ist trotzdem irgendwo Gottes Versprechen. Und auch Josef musste sich gedacht haben, also er war auf jeden Fall ein Jahr im Knast, bevor diese, oder ungefähr ein Jahr in diesem Knast. Und auch später noch, merken wir, er sitzt da noch eine ganze Zeit lang. Aber Josef ist offen, einerseits diesem Kerkermeister zu dienen und andererseits weiß er, sein Gott tut immer noch Wunder, sein Gott gebraucht ihn. Und Josef kann Träume deuten. Ich möchte darauf jetzt gar nicht so richtig eingehen. Ich glaube, dass Gott einen da begaben kann und dass es immer wieder sein kann, dass man etwas träumt, wo Gott einem etwas zeigt. Und trotzdem ist es, ja, wie soll ich sagen, das ist nicht die Regel, ja, natürlich nicht. Aber auch ich hatte so Träume, wo ich mir gedacht habe, hey, ich glaube, da hat Gott mir was zeigen wollen. Und ich habe das erkennen können. Manches sind tatsächlich so eine Art Zukunftsaussagen. Manches ist eher ein Bild, wie bei diesen zwei Männern. Die haben irgendwas geträumt, haben es nicht verstanden. Und Josef kann es ihnen erklären. Und ja, manche Dinge, die sind einfach tatsächlich Geschichten oder irgendwas, wo wir sofort wissen, was die Message an uns ist. Und ja, einmal war für mich eben so deutlich nach einem Traum, hey, Gott ist mir viel näher, als ich denke. Ja, und das war sowas, was ich nach diesem Traum so mitgenommen hatte, dass es mich einfach gestärkt hat und begeistert hat. Und lass uns offen einfach dafür sein. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Ja, aber Josef, er deutet diese Träume. Und was passiert dann? Wer weiß, wie die Geschichte weitergeht? Bibelkenner unter euch, nachdem Josef die Träume gedeutet hat, er wird noch nicht rausgeführt. Also, genau, diese zwei Leute, der Mundschenk, also der Vorkoster und der Bäcker, haben was geträumt. Josef sagt dem einen Leben voraus, dem anderen Tod. Und beides geschieht genauso, nach 3 Tagen. Und dem, wo Josef Leben vorausgesagt hat, dem Vorkoster, dem sagt er, hey, denk an mich. Ja. Gedenke meiner, wenn es dir wohl geht und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir erzählst und mich aus diesem Haus bringst, denn ich sitze hier zu Unrecht. Ja. Und dann heißt es einfach mal im letzten Vers vom 40. Kapitel, lest es am besten zu Hause selber nach. Er vergaß ihn, ja. Ein Mann, der sein Leben quasi, der ihm einen Traum deutet, der so kompliziert ist und so und der irgendwie total der coole Typ ist, er wird auch noch vergessen bei alledem, ja. Und 2 Jahre sitzt er in dem Gefängnis wohl noch weiter drin. In dieser Ungewissheit, hey, hat dieser Vorkoster irgendwas dem Pharao gesagt? Vielleicht hat der Pharao auch einfach nicht reagiert. Und er denkt sich wahrscheinlich so, naja gut, dann ist da keine Perspektive so richtig. Ja? Also dass es nur 2 Jahre, oder was heißt nur, ja, aber dass es 2 Jahre sein werden, das wusste er ja nicht mal. Aber nach 2 Jahren hat der Pharao einen Traum, bei dem auch wieder ein Traumdeuter gesucht wird. Und dieser Vorkoster erinnert sich, ja, da war was und so. Und ich möchte uns das nicht alles vorlesen. Josef kann einfach die Träume deuten und sagt, es werden 6 gute Jahre kommen und 6 schlechte Jahre kommen. Und Pharao, ich rate dir in diesen 6 guten Jahren, da baust du ordentlich Kornspeicher und machst Vorrat, damit die anderen Jahre irgendwie klappen. Und alles geschieht genau so. Und weil der Pharao das an diesem Mann sieht und weil er merkt, hey, niemand ist so wie er, es gibt keinen Mann, der so voll Geistes ist, sagt tatsächlich dieser Pharao, und der so verständig ist und der so weise ist wie dieser Josef. Und er setzt ihn ein, quasi direkt neben sich. Josef ist sowas Ähnliches wie Pharao, er darf alles machen, nur hat halt nicht ganz den Titel und der Pharao ist ein bisschen höher irgendwie. Aber der Pharao vertraut ihm voll und ganz, er gibt ihm seinen Ring und so weiter. Und in den Hungerjahren, und das finde ich, wird so deutlich vielleicht auch, zuerst geduldig, bereit, ja, seine Geduld und seine Bereitschaft, das führt letztlich dahin, dass er diese Stellung bekommt. Und in den Hungerjahren kommen seine Brüder aus dem fernen Land, weil sie auch nichts zu essen haben, und gehen nach Ägypten, weil sie merken, da wurden irgendwie Kornspeicher gebaut, da ist irgendwie noch mehr zu essen da und wollen sich das kaufen. Und wem begegnen sie? Ihrem Bruder. Sie erkennen ihn natürlich nicht. Der Junge ist gewachsen. Sie dachten noch wahrscheinlich eh nicht, dass sie ihn jemals wieder treffen werden. Und ich finde es ganz interessant, wie Josef dann reagiert. Er fordert die ein bisschen heraus. Er sagt nicht gleich, wer er ist und so. Er schickt sie heim. Dann sollen sie nochmal kommen mit ihrem Bruder und so weiter. Und dann und die Geschichte geht einfach ein bisschen länger. Aber was man trotzdem merkt, so Josef will ihnen nicht schaden. Er freut sich irgendwo trotzdem an ihnen. Er fordert keine Entschädigung. Und als die Brüder ihn dann so fragen, ja, wie war das und wie ist es? Da sagt er, Gott hat mich gebraucht in all dieser Zeit. Gott hat was mit mir getan. Und alles ist irgendwie gut. Er ist total zufrieden mit der ganzen Geschichte. Und ich glaube, das liegt daran, dass er versöhnlich war. Ja. Ich habe ja auf Berühr, auf meiner Bibelschule, Seelsorgeunterricht, und ich fand es so interessant, mein Lehrer war bei ganz, ganz vielen Leuten, die am Sterbebett waren, und er sagt, er findet es so traurig, weil er sieht die Menschen und er hört sich ihre Geschichten an. Und dann kommt es immer wieder vor, dass Menschen ihr ganzes Leben irgendwie unversöhnt waren und dass es da etwas gab, was immer zwischen irgendeiner Person stand, wo sie eigentlich ein Gespräch führen wollten. Und irgendwann eben Jahre vergehen und am Sterbebett merken sie, ich will das bereinigen, ja. Um dann irgendwie mit einer leichteren Last, also mit einer leichteren, erleichtert auch gehen zu können. Und ich habe mir so gedacht, und das hat uns unser Lehrer auch empfohlen, hey, überleg dir, wenn du morgen sterben würdest, wo ist noch ein klärendes Gespräch nötig? Ja? Oder für dich selber, wo musst du die Sachen einfach vor Gott ausbreiten? Ich denke, wie ich so am Anfang deutlich gemacht habe, all unsere Pläne, das kann ja eh alles schief gehen. Von dem her dürfen wir, ist es klug, wenn wir sagen, hey, ich mache mir heute schon Gedanken und ich lebe so, dass ich eigentlich jeden Tag, jederzeit gehen kann und zu Gott gehen kann. Und will euch noch kurz das Happy End der Geschichte teilen. Josef, er lebt in diesem Land und ihm geht sein ganzes Leben gut, er lebt friedlich. Und er ist glücklich bis ans Ende seiner Tage. Ja, also das Coole ist, er hat Gott gefolgt und er musste sich keine Sorgen um das Ende machen. Und in all diesem ist das Coole, er wusste irgendwo wahrscheinlich auch innerlich so, hey, da gibt es ein Happy End. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Bücher viel lest, aber manchmal will man ja wissen, wie das Ende ist. Manchmal weiß man es auch schon. Und so cool ist, wenn wir mit Gott gehen, dann wissen wir eigentlich, da gibt es ein Happy End. Ja. Und wie gern würden wir manches Kapitel überspringen. Aber das darf uns auch irgendwo beruhigen. Ja. Wir müssen uns keine Sorgen ums Ende machen. Genau, kriegen wir vielleicht noch so die fünf Eigenschaften zusammen. Genau, zeig sie mal noch nicht, Robin. Okay. Genügsam, sehr gut. Ja, stark. Genau, das wollte ich uns mitgeben und ich weiß selber, ich habe an all diesen Punkten irgendwo immer wieder zu knabbern und braucht Gebet. Und deshalb möchte ich einfach zum Ende noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns annimmst, dass du mit uns was vorhast, Herr, und dass du uns nicht alleine lässt. Und ich danke dir, dass wir einfach auch, oder viele von uns, kein so kompliziertes Schicksal erleben werden, wahrscheinlich wie so ein Josef, aber trotzdem sind auch wir herausgefordert, Herr, mit diesen Dingen, die vor uns liegen, mit den Tälern, in die du uns vielleicht auch hineingeführt hast, und ich bete so sehr darum, dass wir diese Eigenschaften einfach üben können, dass wir merken, ja, wir du willst es in uns bewirken und du möchtest mit uns einen Unterschied machen. Du möchtest, dass Menschen um uns einfach mitkriegen, dass wir dich in unserem Herzen haben. Und ich bete darum, dass wir immer wieder zu dieser Quelle kommen, dass wir immer wieder zu dir kommen und dass wir das nicht außer Acht lassen, wo du mit uns hin möchtest, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir einfach an dieser Geschichte sehen dürfen, dass Josef sich so viel Stress vielleicht auch erspart hat, dadurch, dass er dir nachgefolgt ist. Und da, wo es deswegen schwierig war, Herr, da hast trotzdem du ihn gesegnet, da hattest du deine Hand auf ihm, da hast du ihn begleitet, Herr. Und hilf uns, dass wir diese Gewissheit haben, dass wir wissen, hey, du bist da, du schreibst mit uns Geschichte, und da, wo unsere Pläne enden, da fängt es vielleicht bei dir gerade erst an, Herr. Ich danke dir dafür, dass du ja wirklich was vorhast mit uns, Herr. Und hilf uns, dass wir dir da vertrauen können, Herr, dass wir uns unser Leben wirklich dir ganz anvertrauen, Herr. Und uns nicht aufhalten lassen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns begleiten willst, Herr. Und dass du wirklich an jedem einzelnen Punkt bei uns arbeiten willst. Und du siehst einfach jeden Einzelnen hier in dem Raum, wo einfach so wo dieser Punkt ist, an dem er nächste Woche auch was tun möchte, Herr. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, Herr, dass du uns da begleitest, Herr. Dass wir nicht versuchen, dir was zu beweisen, sondern dass wir merken, dass wir letztlich einfach nur in dem Gehorsam von dir wieder bereichert werden, Herr. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns segnest, Herr Jesus. Amen.